Aufwachen! Morgen, Zeit in die Schule zu gehen. Du willst dich in die Schule. Also hör mal, das kannst du nicht entscheiden. Natürlich, aufstehen und in die Schule gehen.
Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll oder will. Du bist nicht mein Gehirn und mein Gehirn hat entschieden, dass ich heute im Bett bleiben kann.
Ja, sowas. Na, ich schlag vor, dann machen wir einen Kompromiss. Dein Gehirn darf im Bett liegen bleiben und weiter schlafen. Aber du gehst jetzt in die Schule und das hat mein Gehirn so entschieden.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Impulsgottesdienst, Im Namen des gesamten Impulsteams und Herbert Pachmanns, der uns heute als Pfarrer durch den Gottesdienst begleiten und leiten wird. Kann ich tun, was ich will? Die meiste Zeit in meinem Leben, ganz besonders in der Kindheit, das haben wir gerade gesehen, und in der Jugend, habe ich diese Frage am liebsten nicht gestellt und wenn, dann heimlich mit einem trotzigen "Ich hoffe doch" beantwortet. Durchgehend zu tun, was man will, ist allerdings weder gesellschaftlich, noch ethisch, noch gar aus christlicher Sicht akzeptabel. Dem Willen des Einzelnen stehen die Bedürfnisse des anderen gegenüber, ganz konkret natürlich die Würde und die Bedürfnisse unserer Nächsten. Unser Gottesdienst möchte den Willen ins Zentrum rücken, einmal natürlich einen Willen, der nicht immer das Gute schafft und leider noch nicht einmal will. Dazu findet sich eine Schlüsselstelle in der Bibel, im Römerbrief Kapitel 7, die Verse 18, 19, 24 und 25. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der freie Wille ist aber nicht nur nicht ausreichend, sondern schlimmstenfalls vielleicht sogar nur bloße Einbildung, weil die Hirnforschung uns erklärt, dass es mit dem freien Willen gar nicht so weit her ist. Ich freue mich sehr, dass unser heutiger Gast, Professor Martin Meyer, Neuropsychologe an der Universität Zürich, dazu Stellung nehmen wird. Er wird uns einführen in Aspekte der neueren Forschung, auch in ihre Grenzen, und sich in einem Gespräch mit den christlichen, reformierten Positionen, die Herbert Pachmann referieren wird, stellen. Auch in diesem Gottesdienst können Sie wieder Ihre Gebetsanliegen notieren. Zettel liegen aus, Stifte sind etwas weniger vorhanden, die müssten Sie teilen. Und wir haben dafür Zeit beim ersten Lied zu Beginn. Während dem Instrumental, nach den Inputs von Herbert Pachmann und Martin Meyer, werden dann die Zettel eingesammelt und in die Fürbitten integriert. Nun lasst uns beten. Gott, du hast uns in die Freiheit gestellt. Du hast uns die Freiheit gegeben, Ja oder Nein zu sagen, zu allem, sogar zu dir. Diese Freiheit kann überfordernd sein. Der Wille zu ihr ist groß. Die Fähigkeit, sie sinnvoll und nach deinem Willen zu gestalten, oft klein. Hilf uns, auf Stimmen zu hören, die nicht zum Sinnenverlust, sondern zum Sinn, nicht zur Raserei, sondern zur Sorgfalt, nicht zum Tod, sondern zum Leben führen. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das erste Lied, Nummer 509, und ich komm, ach komm, du Geist des Lebens.
freie Wille und das Gehirn
stehen jetzt hier zur Debatte. Was für ein freier Wille, müsste ich da als Theologe sofort fragen. Denn die Christen und vor allem die Reformierten sind da ja recht skeptisch, was es mit diesem freien Willen auf sich hat. Und doch gehört das Thema zu den Klassikern unserer Geistesgeschichte. Wille, dieses Wort kommt von wollen, etwas erstreben. Und es gehört ja zu unserem Selbstverständnis, dass wir streben und entscheiden und gestalten. Und dass wir uns als Urheber unseres Handelns verstehen. Darum sind wir ja auch für unser Tun verantwortlich und verantwortlich zu machen. Und darum sind wir auch verstört, wenn uns jemand erklärt, dass dieser freie Wille nichts weiter als eine Illusion sei. Das hören wir gar nicht gern. Für religiöse Menschen kommt hinzu, dass sie immer zwischen Menschenwelt und göttlicher Welt pendeln, sozusagen zwischen Himmel und Erde, zwischen Vorgegebenem und Erhofftem, zwischen Realität und Spiritualität. Das macht für uns eine Orientierung nicht unbedingt leicht. Aber ich darf Ihnen sagen, das Christentum war eigentlich nie an allgemeinen Erklärungen zum menschlichen Willen interessiert. Die Frage der Willensfreiheit hatte eine besondere Stoßrichtung, nämlich in der Frage, ob und inwiefern der Mensch Gott gerecht werden könne. Das heißt, vor ihm bestehen kann und somit das Heil erlangen kann. Die Frage nach der Willensfreiheit war für religiöse Menschen immer auf dieses ewige Heil bezogen. Und dazu hatte sich schon Paulus zu Wort gemeldet. Er meinte knapp und treffend: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So ist es doch, oder? Das kennen wir alle. Paulus fährt dann weiter und er erklärt in seinem Römerbrief: Ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das religiöse Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Schwerer Text. Aber das ist offenbar des Pudels Kern, die Sünde, das Abwenden von Gott. Die Willensfreiheit zum Guten, sagt die christliche Tradition, die haben wir offenbar verspielt. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum der eigene menschliche Wille häufig so negativ verstanden wird bei uns, als egoistisch und Gott abgewandt. Das hängt damit zusammen. Es geht also gar nicht darum, ob ich tun kann, was ich will, sondern was ich für mein Tun, was ich für mein Heil tun sollte, aber meist eben nicht tue, weil es mir in meinen eigenen Willen steht. Das ist das Problem. Und das ist die Spannung in unserer religiösen Tradition. Hinzu kommt dann noch die ganze Sache mit der Vorhersehung. Schauen Sie, man hat damals überlegt, wenn Gott allwissend ist, dann hat er ja so ein Vorauswissen, dann weiß er auch, welche Entscheidungen ein Mensch treffen wird. Aber dann hat der Mensch ja gar keine Alternativen. Er ist also nicht wirklich frei. Unser Reformator Calvin in Genf, Calvin, wie wir sagen, der ging ja noch weiter mit seiner Lehre von der Prädestination, also der Vorherbestimmung. Demnach hatte Gott schon im Voraus festgelegt, wer das Seelenheil erreicht und wer nicht. Ich schaue jetzt keinen von euch an. Eine heikle Sache, Sinnheil. Der deutsche Reformator Martin Luther war da etwas moderater. Er meinte, es sei nicht die erste Pflicht des Menschen, sich in die kirchliche Ordnung einzufügen und religiöse Pflichten zu erfüllen und gute Werke zu tun. Denn nicht die Leistungen, sondern allein der Glaube sei entscheidend. Und in diesem Sinne konnte er dann eine neue evangelische Freiheit predigen. Und die klingt bei Luther so. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Aber aufgemerkt, der nächste Satz, der lautet, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und aller, ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Merken Sie, was da läuft? Das ist protestantische Dialektik. Ungebunden und frei sind wir, doch in Verantwortung vor Gott und darum auch den Mitmenschen verpflichtet. Aber wie gesagt, solche Aussagen galten dem gläubigen Menschen, nicht dem Bürger an sich. Nun, heute bewerten die christlichen Kirchen den freien Willen sehr unterschiedlich. Es wird Sie überraschen, dass gerade die römisch-katholische Kirche den freien Willen des Menschen sehr hoch schätzt. Es liege an jedem Einzelnen, die göttliche Liebe als Motivation bei Entscheidungen und Handlungen zu bevorzugen. In gleicher Freiheit könne man sich auch dazu entscheiden, das abzulehnen. Auch die meisten Freikirchen sehen einen freien Willen des Menschen als gegeben an. Die protestantischen Kirchen, also wir stehen dem weiterhin skeptisch und eher ablehnend gegenüber. Unsere Freiheit ist es eben, dass wir nur an Gott gebunden sind. Nicht an Fürsten, an Vorgesetzte oder andere Autoritäten. Und Sie verstehen, das war lange Zeit etwas sehr Befreiendes. Heute wird aber auch dies schon als einengend empfunden. Man will an nichts und niemanden gebunden sein. Und das ist unsere Schwierigkeit. Schauen Sie, selbst wenn wir sehr modern sagen, ich habe die Freiheit, nur meinem Gewissen zu folgen, ist in unserem Sinne eben ein christlich geprägtes Gewissen gemeint. Aber können wir das noch voraussetzen? Und so bemühen wir uns um Entscheidungen, die der Verantwortung vor Gott standhalten. Das heißt auch, wir entscheiden nicht nur nach der Vernunft und dem eigenen Willen, sondern auch mit unseren spirituellen, den religiösen Erfahrungen und Begabungen. Ob wir es damit besser oder schwerer haben, als jene, die nur ihren eigenen Hirnströmungen folgen, das weiß ich nicht. Ja, nach so vielen komplizierten Gedanken könnte man auch schließlich fragen, was soll das Ganze? Sind das nicht Spitzfindigkeit. Entspannt euch doch, ihr Christen, grübelt nicht so viel, sondern lebt. Und darum bin ich gespannt, was Martin Meyer uns und die Hirnforschung dazu zu sagen hat. Ich spiele den Ball zu mit einem Zitat von Albert Einstein. Das war ja ein recht gescheiter Mann. Aber mit der Sache, mit dem freien Willen, das hat er auch nicht so ganz verstanden. Er meinte einmal, ich zitiere, ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von der Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich etwas will, aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich spüre, dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch. Aber wie kann ich das mit der Idee der Freiheit verbinden? Zitat Ende. Ja, Herr Meyer. Wie ist das, wenn ich mir die Pfeife anzünde? Wer da was entscheidet? Bitte.
So, ja, also, ganz so einfach, wie Einstein es gerne hätte, ist es da nicht. Ja, also die Entscheidung zu bestimmten Handlungen im Alltag und die großen Fragen über Freiheit und Wille darf man nicht auf eine Ebene stellen. Natürlich besteht unser Alltag aus Hunderten von trivialen Situationen, in denen wir uns mal so, mal anders entscheiden. Nehme ich heute ein Stück Kuchen, nehme ich Erdbeertorte oder Schokotorte, fahre ich mit dem Velo, dem Bus zum Einkaufen oder gehe ich zu Fuß. All diese Entscheidungen haben in der Regel keine gravierenden Auswirkungen auf unser weiteres Leben. Aber wie verhält es sich mit den großen Fragen? Will ich diesen Menschen heiraten? Welchen Beruf will ich ergreifen? Möchte ich meinem Leben ein Ende bereiten, wenn ich unheilbar krank bin? Oder wie verhält es sich mit Entscheidungen, bei denen ich in Sekundenbruchteilen entscheiden kann, ob ich fliehen muss, wenn ich mich bedroht fühle, oder vielleicht sogar angreifen? Die Menschen erwarten von der Hirnforschung heute Antworten auf alle Fragen des Lebens, denn das Gehirn ist ja anscheinend das Maß aller Dinge. Auch ich als Hirnforscher werde oft über Sachen gefragt, die weit außerhalb meiner Kompetenz liegen. Zum Beispiel, ob es Gott gibt. Dabei ist die Hirnforschung noch eine sehr junge Disziplin. Eigentlich hat es sich in den letzten 20 Jahren erst wirklich entwickelt. Das ist den fortschrittlichen Methoden zu verdanken, die, das darf man allerdings sagen, nicht überschätzt werden dürfen. Denn alles, was wir in diesen Maschinen sehen können, das sind Stoffwechselprozesse. Das sind Veränderungen in der Blutflusscharakteristik im Gehirn. Diese Maschinen können nicht Gedanken lesen. Diese Maschinen können nicht in den Spiegel einer Seele gucken. Diese Maschinen können nicht entdecken, ob jemand lügt oder nicht. Dazu kommt noch, dass die Deutungshoheit über das menschliche Erlernen, Erleben, über diese Fragen, freien Willen und so weiter, jahrhundertelang von den Religionen und später von der Psychoanalyse dominiert wurde. Dass es aber weder eine göttliche noch eine unbewusste Ebene braucht, um das Handeln von Menschen zu erklären, hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren herauskristallisiert. Den Anfang machte in den 70er Jahren der amerikanische Physiologe Libby, der in Experimenten nachweisen konnte, dass das Gehirn Sekundenbruchteile vor einer bewussten Entscheidung bereits mit der motorischen Umsetzung dieser Entscheidung begonnen hatte. Demzufolge wäre der freie Wille, in diesem Moment meine Hand zu heben, nur eine Illusion. Eine Art Selbsttäuschung, die uns Menschen glauben lässt, wir hätten Willensfreiheit, obwohl das Gehirn in Tat und Wahrheit lange vorbestimmte Prozesse umsetzt. Allerdings waren die Experimente von Libby nie unumstritten und man darf nicht vergessen, dass das Ganze im engen Kontext von Laborforschung stattgefunden hat und nichts damit zu tun hat, wie sich diese Dinge im Alltag abspielen. Heute nimmt die Hirnforschung eine wesentlich moderatere Position ein. Diese Position sagt aus, dass viele Handlungen eines Menschen fast automatisch gefällt und umgesetzt werden, es auf der anderen Seite aber die Option existiert, einen Handlungsimpuls zu unterdrücken und eine Entscheidung jederzeit zu revidieren. Der Berliner Hirnforscher John Dylan Haynes konnte kürzlich nachweisen, dass das Gehirn in letzter Instanz die Möglichkeit hat, eine einmal beschlossene Handlung auch wieder zu widerrufen. Diesen Korrekturmechanismus als freien Willen anzusehen, ist sicherlich weit hergeholt. Aber es zeigt deutlich, dass der Mensch nicht einfach der fatalistischen Maschine seines Gehirns ausgeliefert ist, sondern zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, einen Stoppschalter zu drücken. Anstatt nun ein Ohnmachtsgefühl zu empfinden, sollten wir uns eigentlich freuen. Gemäß John Dylan Haynes sind 95% aller Entscheidungen, die wir so im Alltag treffen, mehr oder weniger automatisch. Sie passieren auf Basis von erworbener Erfahrung und erlernten Vorlieben. Alles andere wäre ja auch sehr unpraktisch. Alles andere würde unseren Alltag praktisch unmöglich werden lassen. Natürlich entscheide ich oder mein Gehirn sich in der Regel immer für Erdbeertorte, wenn ich die Auswahl habe. Fast immer. Denn vielleicht weichen wir, mein Gehirn und ich, gelegentlich von dieser Präferenz ab und wählen Schokotorte. Die Gründe dafür lassen sich wissenschaftlich bis in das schwer durchdringliche Dickicht des neuronalen Assoziationsdschungels zurückverfolgen. Was manchen somit als Unfreiheit vorkommt, ist für andere eine Entlastung. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie müssten jede Entscheidung Ihres Lebens bewusst auskämpfen. Praktisch wie in einem Gerichtsprozess mit einem Richter, einer Klage, einer Gegenklage, möglicherweise noch einer Revision. Und das jedes Mal, wenn Sie mit dem Auto an einem Lichtsignal stehen und das auf Grün umschaltet. Wie verhält es sich nun aber mit den großen Entscheidungen, die man vermeintlich fürs Leben fällt? Auch hier arbeitet das Gehirn nicht wie ein Schachcomputer, der in Sekundenbruchteilen Millionen von Zügen durchspielt und die daraus resultierenden Stellungsvorteile berechnet. Das liegt vor allem daran, dass das Leben nicht nach einfachen Regeln funktioniert, wie es ein Schachspiel tut. Dazu kommen natürlich noch eine Fülle von Emotionen, die bei den großen Entscheidungen eine Rolle spielen. Die sind dem Schachcomputer in der Regel fremd. Das Gehirn ist ein biologisches Organ. Es funktioniert nicht logisch. Wir Menschen funktionieren nicht logisch. Wir sind im Prinzip mit den einfachsten logischen Rätseln schon überfordert. Unser Handeln, unser Denken, unser Tun beruht auf Analogieschlüssen. Wir suchen in unserer Vergangenheit, in unserer Erfahrung nach ähnlichen Situationen und versuchen von diesen Situationen auf eine Entscheidung im Moment hier und jetzt abzuleiten. Das erklärt auch, warum vielen Menschen es so schwer fällt, ihre Verhaltens- und ihre Handlungsmuster zu ändern und gegebenenfalls an neue Situationen anzupassen. Man sagt in der Wissenschaft, Past Behavior predicts Future Behavior. Also unser vergangenes Verhalten ist ein guter Indikator für unser zukünftiges Verhalten. Und das erklärt auch, warum Menschen immer wieder dieselben Fehler begehen. Warum sich Psychotherapeuten so oft die Zähne an ihrer Klientel ausbeißen. Warum Menschen manchmal so irrationale Dinge tun. Wir müssen einfach festhalten, der Mensch hat ein steinzeitliches Gehirn, das auf die Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse in der nächsten Gegenwart ausgerichtet ist. Der individuelle Organismus will eigentlich einfach nur überleben. Gleichzeitig verfügen wir Menschen heute über Technologie und wissen, dass nur von einer Minderheit beherrscht wird. Je mehr ein Mensch sich von der modernen Welt mit ihren unzähligen Handlungsoptionen überfordert fühlt, umso weniger fühlt er die Freiheit, die damit verbunden ist, stattdessen die Angst, dieser Welt nicht gewachsen zu sein. Und das Gehirn ordnet einen Rückzug an. Was machen wir nun mit den Menschen, die sich hartnäckig weigern, von ihrem Notfallstoppschalter im Gehirn Gebrauch zu machen? Mit Menschen, die die Verantwortung für ihr Handeln abwälzen? Auf andere Menschen, auf Mächte, auf Götter? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihnen vor Augen zu führen, dass das menschliche Gehirn trotz aller Automatismen ein Leben lang lern- und anpassungsfähig ist, dass wir die Fähigkeit haben, uns unserer liebgewonnenen Gewohnheiten bewusst zu sein und diese in jedem Fall auch zu ändern. Selbst wenn das heißt, dass man doch aufstehen und in die Schule gehen muss.
Dann habe ich den Eindruck, dass wir die Frage, kann ich tun? tun, was ich will, mit Nein beantworten können. Herbert hat uns erklärt, dass man das entweder gar nicht soll oder kann, wegen der Vorherbestimmung. Und Martin Meyer hat uns erklärt, dass in vielen Bereichen die Entscheidungen schon lange vorbereitet werden, bevor wir uns überhaupt bewusst werden, dass wir uns dafür entscheiden. Sind wir also jetzt fertig? Beantworten wir die Frage mit Nein und gehen nach Hause?
Nee, die Frage möchte ich nicht mit Nein beantworten. Nein, ich denke schon, natürlich kann ich tun, was ich will. Aber ob mir das bekommt, ob das den Menschen in meiner Umgebung gerecht wird, das ist eine andere Sache. Ich empfinde auch immer wieder Grenzen, das ist klar, aber es ist an mir zu entscheiden, ob ich die überwinden will oder mich einschränken lasse. Aber grundsätzlich finde ich, kann ich tun, was ich will.
Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich stimme Herbert zu und möchte die Frage also auch deutlich verneinen. Die Frage sollte anders gestellt werden. Tue ich wirklich, was ich will? Das ist eigentlich die Frage, denn das habe ich in meinem Referat ja ausgeführt. Schlussendlich ist unser Verhalten so angelegt, dass wir eben automatisch viele Dinge tun, von denen wir einmal erfahren haben, dass wir sie wollen und dass sie uns unmittelbar nützen. Natürlich verändern sich Situationen, verändern sich Gegebenheiten, verändern sich Kontexte und ich habe die Möglichkeit, in jedem Moment einfach zu schauen, stimmt das, was ich früher wollte, heute auch noch? Und dementsprechend kann ich selbstverständlich die Handlung korrigieren.
Das tue ich ja, ich stelle manchmal fest, also es ist langweilig geworden, was ich ursprünglich wollte. Ich bin mitten auf dem Weg, das zu realisieren, aber ich verliere das Interesse oder aus irgendwelchen anderen Gründen ist mir das plötzlich gar nicht mehr wichtig. Das passiert nicht ständig, aber oft. Mir zumindest.
Die irgendwelchen anderen Gründe, die kamen auch im Input-Referat vor. Immer Erdbeertorte und dann auf einmal doch Schokotorte. Geht das ganz von selbst? Auf einmal etwas ganz Neues, was man noch überhaupt nie gesehen oder getan hat?
Das kommt einem vielleicht so vor. In Tat und Wahrheit sind aber die Gründe für dieses Verhalten, für diese Änderung, wie gesagt, im Gehirn abgelegt. Ich kann Ihnen das ungefähr mal veranschaulichen, wie das ist. Also normalerweise eben immer Erdbeertorte, heute aber plötzlich Schokotorte. Warum und alles in der Welt? Wenn ich wirklich forschen würde, wie das zustande kommt, dann würde ich feststellen, dass ich vielleicht heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einem Reisebüro vorbeigekommen bin. Und in diesem Reisebüro, da war meinetwegen ein Plakat ausgehängt, was für Sommerferien in den Schweizer Bergen wirbt. Und da war ein Berggasthof auf diesem Plakat. Und dieses Berggasthaus, das sah ungefähr so aus wie das, wo ich mit meinen Großeltern früher als Kind in Heim gefahren bin, sonntags, am Wochenende, zum Spazierengehen und zum Schokotorte essen. Ja? Und das hat also einen langsamen Prozess in Gang gebracht, bei dem sich ein Teil des Gehirns für Schokotorte erwärmt, während der andere immer noch auf der Erdbeertorte beharrt. Und diese beiden Teile, die Neuronen, die Nervenzellen, fangen an, wie eine Art Tauziehen zu veranstalten. Und ab einem gewissen Punkt setzt sich der Stärke durch. Bumm, der andere fällt hin und die Schokotorte hat gewonnen.
Aber ist das wirklich immer das Gehirn? Ist das nicht der Bauch, die Intuition, wie wir sagen, das Lustprinzip, ich habe jetzt einfach mal Lust auf Schokotorte.
Also
geht das wirklich übers Gehirn?
Gehirn und Bauch sind ja unmittelbar miteinander verbunden durch ein ganzes Geflecht von Nervenfasern und Nerventrakte. Ja, natürlich, die Lust geht dann erstmal vom Gehirn aus, aber ich denke, der Bauch, der darf dann schon auch noch ein Wörtchen mitreden.
Okay. Zwischen Lust und Bauch und Gehirn haben wir immer wieder ja, den wichtigen Begriff, für uns auch ethisch wichtigen Begriff der Freiheit. Die Frage ist, haben solche Begriffe, wir haben Einstein gehört, in der Naturwissenschaft überhaupt etwas zu suchen? Wenn man fragt, sind die Menschen frei, ist das möglicherweise die falsche Frage aus Sicht eines Naturwissenschaftlers?
Nein, ganz bestimmt ist das nicht die falsche Frage, im Gegenteil. Je mehr die Naturwissenschaft versucht, diesen komplexen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, desto mehr zeigt sich, wie wenig wir wissen. Und diese Experimente, auf der sich die Idee von der Illusion einer Willensfreiheit beruft, das sind ganz simple Experimente, bei denen es, wie gesagt, wirklich um das Ausführen von einfachen motorischen Handlungen, vom Drücken einer Taste handelt. Ja? Wir wissen so wenig über dieses Gehirn, dass in jedem beliebigen Moment eine Trillion verschiedene Zustände einnehmen kann. Und es ist praktisch ausgeschlossen, dieses Gehirn als ein komplett deterministisches System ohne irgendwelche Freiheiten zu beschreiben.
Könnte man dann sagen, wenn das alles so unklar ist und sehr, sehr wenige, sehr grundlegende Erkenntnisse noch da sind, dass die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse für religiöse und ethische Fragen einfach irrelevant sind?
Das kann ich nicht entscheiden, das will ich auch gar nicht entscheiden. Also ich bin neugieriger Mensch, ich lasse mich gerne unterrichten, auch so wie heute, von naturwissenschaftlichen Kenntnissen, aber ob ich mein Handeln dadurch beeinflussen lasse, das würde ich jetzt eher mal sagen, eher nicht, sondern dann schon eher nach meinen Erfahrungen, nach meinen Wünschen, auch nach meinen geheimen Sehnsüchten vielleicht, aber natürlich auch immer in Interaktion mit anderen Menschen, mit dem, was geht und nicht. Ja, ich glaube, da bin ich, auch wenn es jetzt nicht stimmt, aber doch ein bisschen eher Bauch- oder intuitiver Mensch und reflektiere nicht alles darum.
Was wir reflektieren, das ist eine schwierige Frage, das ist der Gewissenskonflikt zwischen Gut und Böse. Das kam in euren beiden Input-Referaten zum Tragen, natürlich aus christlicher Sicht. Man hat den Willen zum Guten, schafft aber das Böse, ein umgekehrtes Zitat, das wird dann verdreht bei Goethes Faust. Und wir haben aber auch gehört aus Sicht der Hirnforschung, wir haben unsere Gewohnheiten, Erfahrungen, das Gehirn ist blitzschnell, aber es gibt eben diesen neu entdeckten Stoppschalter. Eine ganz schwere Frage an euch beide, habt ihr eine Position zum Ursprung dieses Stoppschalters oder dieses Gewissens, dass man doch das Gute wählen kann, auch wenn man vielleicht auf dem Weg zum Böse ist? Warum gibt es sowas aus eurer Sicht?
Selbsterhaltungstrieb, würde ich sagen, ganz, ganz simpel. Der Mensch muss überleben, wir haben das gehört von Herrn Meyer vorhin. Das ist, glaube ich, das Erste. Und dann kommt natürlich auch die Frage der Ethik rein. Also was geht nicht, wo muss ich mich arrangieren, das kennen wir auch alle. Ich kann ja nicht immer das, was ich will, machen. Ich glaube, das sind die beiden prägenden Faktoren aus meiner Sicht für so einen Stoppschalter.
Also ich möchte Herbert auch recht geben, vielleicht noch das Ganze um meine Perspektive ergänzen. Wir sind nun mal Wesen, deren Vorfahren aus dem Tierreich kommen, aber ab einem bestimmten Punkt der Evolution haben wir uns explosionsartig verändert, haben angefangen, in großen Gruppen miteinander zu leben, haben angefangen, soziale Strukturen aufzubauen und diese zu leben, wie es sie vergleichsweise so im Tierreich nicht gibt, haben eine Sprache entwickelt, wie es sie nicht gibt. Und ich denke, alle diese Dinge brauchen auch ein neues Regelsystem, damit Menschen in großen Gruppen miteinander umgehen können, ohne sich permanent an die Gurgel zu gehen. Und da, glaube ich, liegt der Ursprung dieses Notstoppschalters, der ermöglicht, innezuhalten, einen Impuls zu unterdrücken und zu überlegen, ob es mir nicht, und damit meine ich meine ganze Sippe, zu größerem Vorteil gereicht, ja, wenn ich erst einmal Alternativen zu meinem initialen Handeln überprüfe und überlege, ob Reden nicht vielleicht besser ist als Zuschlagen.
Das heißt, das oft ungeliebte schlechte Gewissen ist ein Erhaltungsmechanismus.
Das gerade recht simpel umgehen können. Mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen, spontan mit dem Goethe-Zitat oder so. Also das Gute wollen, das Böse schaffen. Ich brauche mich kaum das zu sagen, aber gibt es das nicht auch umgekehrt? Dass ich das Böse will, ich will jemanden schaden, ich will jemanden in die Pfanne hauen, und der hat einen Stoppschalter, egal woher oder wieso, und der bewirkt plötzlich, dass ich schlussendlich Gutes schaffe. Gibt es ja.
Das wäre so eine Reflexion, dass man sagt, insgesamt ist es sinnvoller, sich zurückzuhalten. Okay. Ohne dass wir das wahrscheinlich wissen. Mhm. Herzlichen Dank. Es war sehr interessant, die Stellungnahmen und die sehr, sehr eigentlich übereinstimmenden Stellungnahmen aus der religiösen Sicht und aus der naturwissenschaftlichen Sicht. Wir führen jetzt noch einige Gedanken.
Ja, wir haben vieles gehört, einiges diskutiert, auch darüber, wie wir Entscheidungen fällen, über unseren Willen, über das Gehirn. Ich habe viel gelernt, hoffe ihr auch. Und doch habe ich den Eindruck, dass vieles irgendwie vorangelegt ist, irgendwie vorgegeben durch Erfahrungen, durch die Gene, durch unsere Erziehung oder durch gesellschaftliche Normen oder doch durch Gott, wie die Religion immer wieder meint. Das ist das eine. Und zum anderen, ich habe es ganz kurz schon anbringen können, läuft es doch häufig so, dass eher der Bauch und das Herz, also die Emotionen und die Intuition uns steuern, auch wenn die zusammengehört, wie wir von Martin gehört haben. Als Christ kommt für mich genau da der göttliche Geist oder der Heilige Geist ins Spiel. Also schauen Sie, während das Hirn bestimmten Automatismen folgt, ist der göttliche Geist doch so erfrischend unberechenbar und unverfügbar. Immer für eine Überraschung gut. Er weht, wo er will, wie wir sagen. Und darum ist Religion für mich auch eine wunderbare Zugabe an das Leben. Göttlicher Geist, Spiritualität. Sie setzen sozusagen noch zusätzliche Impulse, die nicht von dieser Welt sind und vielleicht auch von der Hirnforschung nicht erfasst werden können, noch nicht gefasst. Und das macht ja unser Leben irgendwie auch spannend. Auch die Erfahrung lehrt uns häufig, dass die, ich nenne sie einfach so, die sogenannten Bauchentscheider, also welche Tochter oder was auch immer, oder die Intuitionen oft die eigentlichen Glücksbringer sind. Also oft das Riskante, das Lustvolle, das Abenteuerliche, das Kreative und oft genug eben das Unvernünftige. Vielleicht wundert Sie das jetzt, aber ich denke, wer von Ihnen gerade frisch verliebt ist, der weiß genau, wovon ich rede. Oder wer gerade den Blues hat, oder das Gegenteil, den Flow, der spürt ebenfalls, dass seine Entscheidungen sich kaum an irgendwelche Raster halten, sondern in großer Freiheit und Unberechenbarkeit erfolgen. Paulus hält dazu fest, der Heilige Geist ist uns gegeben. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein wunderbares Motto und mit ein Grund, warum ich vor Jahrzehnten einmal Theologie studiert habe. In dieser Freiheit, in dieser Haltung agieren wir unter den Menschen, auch mit uns selbst und in Verantwortung vor Gott. Und darum lohnt es, sich von Gott und seinem Geist auch inspirieren zu lassen. Tun wir ja. Schauen Sie, in jedem Unser Vater bitten wir Gott, dass sein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, sagen wir. Das ist wie eine Selbstermunterung, dass wir bei unseren Entscheidungen nicht allein bei uns selbst bleiben und bei all den Dingen, die in uns abgespeichert sind. Und ich meine, das hat Potenzial. Und darum gestehe ich auch gern, dass ich bei diesem Thema offenbar nicht der typisch Reformierte bin, sondern eher so mit einem katholischen oder, wenn Sie wollen, freikirchlichen Touch meinen Glauben lebe. Also als jemand, der mit dem Heiligen Geist rechnet, um besser entscheiden und leben zu können. Folglich wünsche ich mir, dass mehr Gottes Wille, mehr Heiliger Geist in mein Leben kommt. Dazu passt vielleicht, das ist der letzte Gedanke, noch eine ganz interessante Aktualität. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund in Bern hat gerade eben einen Slogan kreiert, also ein Leitwort für uns Reformierte entwickelt. Das soll uns in den nächsten Jahren bis zum Reformationsjubiläum begleiten. Das lautet: Querdenken, frei handeln, neu glauben. Ist doch ein cooles Motto, oder? Querdenken, frei handeln, neu glauben. Das gefällt mir. Und dass wir das möglichst gut auf die Reihe bringen, das wünsche ich uns allen, denn das bringt uns weiter. Und da mag man sich dann getrost eine Pfeife anzünden oder nicht, wen interessiert das noch? Die Freiheit haben wir alle. Amen.
Thank you. fassen jetzt die Gebetsanliegen zusammen. Herr, gib uns Frieden, überall auf der Welt, auch im Rahmen der Europameisterschaft, die jetzt so viele bewegt und ja eigentlich auch die Völker zusammenbringen sollte.
Herr, gib uns Zufriedenheit und Dankbarkeit. Hilf den Kranken, den Leidenden und auch denen, die grossen Schmerzen zu tragen haben. Auch denen, die sie pflegen und sich um sie sorgen.
Herr, lass uns vor lauter Verstand das Mitgefühl für unsere Mitmenschen nicht vergessen. Lass dein Reich auf unserer Erde bald anbrechen und dem Elend ein Ende bereiten.
Wir bitten für alle Menschen, die sich neu orientieren, die sich neu orientieren oder mühen, in dieser nicht immer ganz einfachen Zeit. Schenkt ihnen den nötigen Willen, aber auch die kreative Gelassenheit. Herr, gib uns Kraft und deinen Heiligen Geist dafür. Amen.
Wir beten miteinander weiter, mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat.
Unser Vater im Himmel, geheiligt
werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Untersuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zu den Mitteilungen. Zunächst ein Dank an alle, die mitgewirkt haben an diesem Gottesdienst. Ich werde mich hüten, die alle zu benennen, weil ich Angst habe, jemanden zu vergessen. Also alle, die mitgemacht haben, da auch die natürlich gekommen sind, herzlichen Dank. Die Kollekte, die wir erbitten, soll für die Ausbildung von blinden Hunden bestimmt sein. Assistenzhunde, so heißen die heute. Und die können viel mehr. Da gibt es sogenannte Diabeteswarnhunde und Signalhunde und Behindertenbegleithunde. Und solch ein fertig ausgebildeter Hund kostet dann die 30.000 Franken, nur dass Sie das auch einmal eine Vorstellung davon bekommen. Wir wollen das Ausbildungszentrum dafür in Lenzburg unterstützen und bitten Sie um Ihre Gaben. Herzlichen Dank. Zu den Veranstaltungen morgen am Montag, Kirchgemeindeversammlung hier im Raum um 19.30 Uhr mit einer Pfarrwahl. Pfarrer Jörg Ebert will und soll möglichst auch gewählt werden. Also kommen Sie. Am Mittwoch dann wieder Zeit mit Gott, also das Abendgebet in der Wochenmitte, hier unten im Raum der Stille um 18.30 Uhr. Sehr zu empfehlen. Am Freitag dann erstmals eine Feier zum Johannistag, das heißt, wir feiern mit den Schwärztenbachern zusammen in Quellen, 20 Uhr in der Lazaretterkirche, eine liturgische Feier und anschließend ein Johannesfeuer vor der Kirche. Die Idee ist ja, dass Schwärzenbacher und Dübendorfer einander näher kommen. Wir wollen ja eine Kirchgemeinde werden. Auch dazu sind Sie herzlich willkommen. Am Sonntag dann Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in der Kirche mit dem Gospelchor und anschließend einem internationalen Appell. Über alles andere bitte ich Sie, sich zu informieren in der Extrazeitung, die gestern in die Haushalte kam, oder über unsere Website. Nun sammeln wir die Kollekte ein und wollen miteinander das Lied singen. Komm Herr, segne uns. Ja, wenn wir jetzt auseinandergehen, wollen wir es ermutigt und voll Zuversicht tun, dass der Geist Gottes uns in der kommenden Woche begleiten wird und inspirieren wird. Der ewige Gott gebe deinen Gedanken Flügel, deinen Worten Hände, deinen Träumen Füße, deinem Tun Liebe und deinen Zielen das rechte Maß. Gehet hin im Frieden des Herrn. Amen.
Bye.